Ich bin gerne sehr pünktlich. Also wirklich auf den Punkt genau pünktlich. Gerade so, dass es reicht. Denn ich warte nicht gerne. Weder an der Bushaltestelle auf den Bus, noch im Auto vor einer roten Ampel oder im Stau. Ich warte auch nicht gerne auf Verabredungen. Ich bin gerne sehr pünktlich. Und ich habe es nicht gerne, wenn andere zu spät kommen. Denn dann muss ich warten. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht oder ob ihr gerade das Gegenteil von mir seid. Also entweder immer viel zu früh oder viel zu spät. Jedenfalls für mich gilt Geduld, dafür habe ich keine Zeit. Ich möchte euch herzlich begrüßen zur heutigen Predigt, Thema All In. Es geht um mehr, als wir ursprünglich dachten, das Thema Warten. Und wir hören eine Predigt über Markus 5, 21 bis 43. Ich bitte diejenigen, die die Bibel dabei haben, sie hervorzunehmen. Es lohnt sich heute, das auch mitzuverfolgen, weil ich nicht den Text an einem Stück lesen werde. Ich beginne mit den Versen 21 bis 22 aus Markus 5. Da steht: Und als Jesus wieder herübergefahren war im Boot, versammelte sich eine große Menge bei ihm und er war am See. Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen. Wo Jesus war, waren oft auch ganz viele Menschen. Einer, der jetzt da ist, ist Jairus, ein Synagogenvorsteher. Es gab an jedem großen Ort eine Synagoge mit verschiedenen Vorstehern. Oft waren das Pharisäer. Ich nehme an, er war auch Pharisäer, das steht hier aber nicht. Es war ein Mann, hoch angesehen vom Volk, gewisse soziale Stellung. Und er fällt jetzt zu den Füßen eines galiläischen Zimmermanns. Muss ich das mal vorstellen. Dieser Mann muss sehr verzweifelt gewesen sein, dass er so etwas tut. Tatsächlich, Vers 23. Und er bat ihn sehr und sprach, meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Komm doch und lege deine Hände auf sie, damit sie gesund werde und lebe. Dieser Mann war sehr verzweifelt. Er hat eine einzige Tochter nach Lukas 8, 42, ein einziges Kind. Und dieses Kind, 12-jährig, liegt im Sterben. Jüdischer Kontext, die Vaterschaft steht vor dem Erlöschen. Ich kann mir gut vorstellen, wie verzweifelt dieser Mann war. Was er da durch seinen Kopf ging. Große Angst, wird mein Kind sterben? Was macht das mit mir in der Zukunft, im Alter? Große Angst, aber Jesus, meine einzige Hoffnung. Aber was, wenn Jesus zu spät kommt? Ich kann mich da in einem gewissen Sinn in diesen Mann hineinversetzen. Es war letztes Jahr im Mai. Meine Frau war im 8. Monat schwanger. Sie hatte sehr starke Halsschmerzen und nahm dann halt so Schmerzmittel, Ibuprofen. Es wurde ihr verschrieben, 2-3 Monate vorher von einem Arzt wegen einem Schulterbruch. Hat sich nichts dabei gedacht, aber es hat nicht so richtig gewirkt. Wie man es heute macht, man geht mal googeln. Schau mal, kann ich, wenn ich schwanger bin, noch etwas Stärkeres nehmen? Dann hat sie herausgefunden, dass man Ibuprofen im dritten Quartal der Schwangerschaft nicht mehr nehmen darf, weil das gewisse Gefäße, die neu gebildet sind, verschließen kann. Also todgefährlich. Sie hat sofort Panik bekommen und was machen wir, wenn wir Panik haben in unserer Gemeinde? Wir rufen Monika an. Und Monika hatte gerade eine Weiterbildung, wo gerade der Fall da war, dass ein Arzt verurteilt wurde, weil er Ibuprofen einer Schwangerschaft, das Kind ist dann gestorben. Ich habe von dem nicht so viel mitbekommen, gebe ich ehrlich zu. Ich war abends im Freiamt, hatte ein Bibelseminar, dann plötzlich sah ich das SMS nachher, da steht, beten wie verrückt, wie geht es Debbie und dem Baby? Und ich habe gedacht, was ist los? Und ich bin normalerweise einer, der sagt, ja, es kommt schon wieder gut. Aber in diesem Moment hatte ich dann auch Panik, wenn eine Ärztin das schreibt, beten wie verrückt. Am nächsten Tag Debbie das Kind nicht mehr gespürt. Ja. Sie konnte es nicht mehr wecken. Die Panik ging dann auf den Notfall. Und ich war da so alleine zu Hause mit den Kindern. Und da gehen so die verschiedensten Gedanken durch den Kopf. Was, wenn das Kind jetzt gestorben ist? Man musste damit rechnen. Wie werde ich das kommunizieren? Was würde ich jetzt machen, wenn ich Pastor wäre von mir? Was würde ich mir raten und so? Todgeburt und Care-Team und was auch. Ganz viele Gedanken, aber vor allem eines. Jetzt verzichte ich aufs Essen und warte, bis meine Frau zurück ist und bete. Kindern habe ich zu essen gegeben, klar. Dann kam sie zurück und es war dann alles in Ordnung. Monika hat mir vorher noch gesagt, sie war im ersten Gottesdienst, das war ein Wunder eigentlich, dass da gar nichts war. Dieser Mann hat ein Kind, das ist schon ein bisschen älter jetzt, 12-jährig. Panik. Und Jesus geht mit ihm. Aber jetzt lässt sich Jesus aufhalten. Wir lesen das ab Vers 24. Und es folgte ihm eine große Menge und sie umdrängten ihn. Wörtlich steht, und sie umdrängten ihn, ich muss nicht schauen. Sie haben ihn zusammengedrückt, so steht es. Man muss das vorstellen, sie umdrängten ihn. Und er will doch jetzt vorwärts kommen. Es folgte ihm eine große Menge und sie umdrängten ihn. Jairus, komm, mache Platz. Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren. Da hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und es hat ihr nichts geholfen, sondern es war noch schlimmer mit ihr geworden. Während Jesus hier also läuft, kommt eine Frau. 12 Jahre lang hat die Blutfluss, man spekuliert heute, was sie hatte, vielleicht Gebärmutterblutungen. Also ich bin ja nicht Mediziner, ich komme da eigentlich überhaupt nicht raus. Aber ich bin Theologe. Und ich weiß, nach 3. Mose 15, Vers 25 bis 27 bedeutete diese Blutung Unreinheit. Und alles, was sie berührte, wurde unrein. Das heißt, sie war ausgeschlossen vom Gottesdienst. Sie durfte nicht in die Menge, keinen Kontakt haben, weil jeder Mensch, den sie berührte, wurde unrein. Und diese Frau hat sich vielleicht oft gefragt, Gott, warum? Muss das genau mir geschehen? Stellt euch vor, 12 Jahre lang ohne sozialen Kontakt, seit 2008 bis heute, ohne sozialen Kontakt. Gott, warum? Welche Sünde habe ich denn getan, dass ich nicht mehr in deine Gegenwart kommen darf? Gott, was hast du gegen mich? Dieses Leiden hat sie sehr beschäftigt, deshalb hat sie alle möglichen Spezialisten und Ärzte ihrer Zeit aufgesucht. Nur Reiche konnten damals einen Arzt aufsuchen. Sie musste also sehr reich gewesen sein. Und jetzt steht, und sie hat all ihr Gut dafür aufgewandt. Anderes Evangelium, sie hat jetzt nichts mehr. Sie war finanziell und medizinisch am Ende. Was tun wir heute alles für Gesundheit? Unser größtes Gut, höre ich oft. Wir glauben ja nicht an eine Existenz nach dem Tod, die Menschen heute. Gesundheit bleibt das Wichtigste, was wir haben heute für die Menschen. Für diese Frau auch. Hauptsache gesund. Jetzt kommt Vers 27. Als sie von Jesus hörte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühren könnte, so würde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war und wandte sich um in der Menge und sprach, wer hat meine Kleider berührt? Diese Frau war finanziell, war medizinisch am Ende. Eine Hoffnung noch, Jesus. Sie geht all in. Sie geht in die Menge, obwohl sie das nicht durfte. Sie sagt sich, wenn ich nur sein Gewand, nicht mal indirekt berühre, dann werde ich geheilt. Ihr Glaube war unglaublich stark, aber war auch sehr esoterisch, muss man sagen. Sie hatte wie so den Eindruck, ich kann die Kraft Gottes beeinflussen, steuern, mir bemächtigen, beherrschen. Und Gott lässt sich darauf ein. Sie wird tatsächlich gesund. Steht da, von Jesus geht eine Kraft aus, Dynamis. Kennen das Wort Dynamit? Natürlich sehr viel später entstanden. Was ist so das, dieser Ursprung? So Dynamis. Jesus gibt Kraft, damit diese Frau Kraft bekommen kann. In diesem Moment spürt das Jesus, bleibt abrupt stehen, die ganze Menschenmenge gerät ins Stocken. Er dreht sich um und fragt, wer hat meine Kleider berührt? Ich sage es noch einmal, er wurde umdrängt. Und ich verstehe die Jünger, wenn sie das sagen, Vers 31. Du siehst, dass dich die Menge umdrängt und fragst, wer hat mich berührt? Dumme Frage, jeder kommt dir an. Da sagen nein. Aber ich finde es auch ein bisschen typisch von diesen Jüngern, dass sie Jesus belehren. Typisch für uns Menschen. Wir belehren Gott, wir belehren Jesus, sagen, aber dass du das in meinem Leben zugelassen hast, geht gar nicht. Ich habe so für diese Prüfung gelernt, jetzt bin ich durchgefallen. Geht gar nicht. Aber Jesus, dass du in meinem Leben diese Krankheit zulässt und nicht von mir nimmst, geht doch nicht. Oder mein Ehepartner, der so krank ist, meine Eltern, meine Kinder. Dass du diese Eheschwierigkeiten in meinem Leben zulässt. Diese Probleme mit meinem Kind in der Erziehung. Naja, so. Und wir belehren Jesus. Lese weiter, Vers 32. Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Die Frau hatte Angst. Sie zitterte. Im ganzen Leib. Warum? Sie hat etwas getan, was sie gar nicht durfte. Sie war in der Menschenmenge, sie hat Jesus berührt und sie wusste, Jesus ist jetzt auch unrein wegen mir. Sie hatte Angst, jetzt vor allem ihr Leiden zu bekennen. Das war auch peinlich, oder? Man Blutfluss hat. Und sie kann in diesem Moment die ganze Wahrheit sagen, steht da, sie sagt ihm die ganze Wahrheit. Und alle Schuld, alle Scham fällt von ihr. Jesus sagt, Tochter, Vers 34, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Ist gerettet, geheilt. Steht hier das Wort Sozo, meint hier in diesem Kontext Heilung, in anderen Kontexten ewige Rettung. Sehen hier eine Frau, ein Mann, die gehen all in. Die geben alles, die fallen zu Füßen. Der Mann verzichtet auf sein Ansehen. Die Frau geht das Risiko ein, geächtet zu werden. Sie geben alles. Ihre Not ist so groß. Ich glaube, auch heute ist oft eine große Not der Anfang einer Beziehung mit Jesus. Mir ist uns so oft aufgefallen bei Zeugnissen. Jemand erzählt hat, ich hatte einen Unfall. Jemand erzählt hat, ich habe meine Arbeitsstelle verloren. Vorher war Karriere mein Wichtigstes. Jemand erzählt hat, ich wurde gemobbt. Jemand erzählt hat, ich wurde schwer krank und so weiter. Schwere Not. Und dann habe ich mich für Jesus geöffnet. Wisst ihr, man weiß heute, dass wir Menschen uns nicht gerne verändern. Überhaupt nicht. Wir sind gerne immer so ein bisschen gleich. Veränderungen haben wir nicht gerne als Menschen. Und es gibt zwei Motive, warum ein Mensch bereit ist, sich zu ändern. Das eine Motiv ist Not, das andere Motiv wäre Liebe, aus Liebe zu jemandem. Und es geht hier um die größte Veränderung des Lebens, wenn ein Mensch zu Jesus Christus umkehrt. Ich glaube, das braucht eine unglaublich große Not oft, bis wir zu dieser Änderung bereit sind. Bis wir bereit sind zu sagen, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Ich schaff's alleine nicht. für uns demütigen. Dann bitte vergib mir, gib dir mein Leben, kehre um zu dir. Während Jesus sich von dieser Frau alles sagen lässt, muss wahrscheinlich Jairus wie auf Nadeln gesessen sein. Mach mal vorwärts, du. Meine Tochter ist im Sterben. Wahrscheinlich wurden auch die Jünger nervös. Jesus, mach mal. Stell dir mal vor, in einem Spital, auf der Notfallabteilung, wird ein Mädchen gebracht, das im Sterben liegt. Und dann kommt eine Frau, die ist 12 Jahre lang chronisch krank. Und der Chefarzt mit seinem ganzen Team wendet sich vom sterbenden Kind weg und behandelt jetzt mal die chronisch kranke Frau. Ich bin ja nicht vom Fach, aber ich glaube, das gäbe heute einen Prozess. Genau das macht Jesus. Er lässt das sterbende Kind und kümmert sich um die chronisch kranke Frau. Und es kommt, wie es kommen muss, Vers 35. Als er noch so redete, kamen einige aus dem Hause des Vorstehers der Synagoge und sprachen: Deine Tochter ist gestorben, was bemühst du weiter den Meister? Jesus, schau, jetzt ist passiert. Wenn dieser Jairus so gedacht hat, wie ich denke, dann kamen ihm nicht die schönsten Gedanken in diesem Moment. Jesus, warum hast du gewartet? Jesus kommt diesen Gedanken vielleicht zuvor. Vers 36, er hörte mit an, was gesagt wurde, und sprach zu dem Vorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur. Andere Übersetzung wäre: Hab keine Angst, vertraue. Vertraue mir, ich mache keine Fehler. Jesus lässt sich nicht zur Eile treiben. Warum wartet Jesus auch oft in unserem Leben? Das haben wir den Eindruck. Die Antwort ist, weil er uns liebt. Wir denken oft, obwohl er uns doch lieben würde, wartet er. Nein, Gott wartet mit Eingreifen, weil er uns liebt. Denn diese Verspätung von Jesus hat bewirkt, dass sowohl die Frau wie auch Jairus mehr bekommen haben als das, worum sie zuerst gebeten hatten. Lest noch den Schluss, 37 bis 42. Und er ließ niemanden mit sich gehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und sie kamen in das Haus des Vorstehers und er sah das Getümmel und wie sehr sie weinten und heulten. Und er ging hinein und sprach zu ihnen: Was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Er aber trieb sie alle hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren und ging hinein, wo das Kind lag. Und er griff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm: Talitha cum, das heißt übersetzt Meitli, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war aber 12 Jahre alt und sie entsetzten sich sogleich über die Maßen. Und er gebot ihnen streng, dass es niemand wissen sollte und sagte, sie sollten ihr zu essen geben. Jairus und die Frau bekommen mehr, als warum sie zuerst gebeten hatten. Jairus hat gebeten um die Heilung von einer Krankheit. Es war Fieber. Heilung eines Fiebers. Und er bekam eine Auferweckung vom Tod. Die Frau, sie hat gebeten um eine körperliche Heilung. Und sie bekam ewige Rettung. Diese Frau hier, die hat gedacht, ich berühre ihn und dann suche ich wieder das Weite und bin geheilt. Das lässt Jesus nicht mit sich machen. Er sagt, komm, und sie muss sich outen. Das war ein Albtraum für sie. Schrecklich. Aber dadurch kam sie weg von einem abergläubischen Glauben zum echten Glauben. Sie war abergläubig. Sie dachte, nur berühren und dann werde ich geheilt. Und Jesus sagt, nein, 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 nicht deine Berührung hat dich geheilt, sondern dein Glaube an Gott, an Jesus. hat dich gesund gemacht. Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Und jetzt sagt Jesus dieser Frau etwas ganz Wunderbares, noch einmal Vers 34. Meine Tochter, das heißt, du bist wieder aufgenommen in die himmlische Familie. Der Zugang zu Gott ist wieder da. Du kannst wieder in den Gottesdienst. Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden. Sei gesund von deiner Plage. Diese Frau durfte nun eine Jüngerin von Jesus sein. Es gibt einen riesengroßen Unterschied, ob jemand, der abergläubisch ist, irgendwie eine Heilung erlebt, zu jemandem, der wirklich von Gott verändert wird. Riesengroßer Unterschied. Diese Frau durfte in Ewigkeit gerettet sein. Das Thema der heutigen Predigt, es geht um mehr, als wir ursprünglich dachten. Und wenn wir uns so in diese Jünger und Jairus hineinversetzen, dann können wir uns vorstellen, dass die schon ein bisschen Mühe hatten mit Jesus. Dem Moment, wenn er sich so aufhalten lässt. Wir hingegen aber haben überhaupt keine Mühe mit dem, was Jesus hier tut. Denn wir kennen das Ende der Geschichte. Wir wissen, es ist für Jesus überhaupt kein Problem, ob jemand Fieber hat oder gestorben ist. Wir wissen, Jesus hat so nebenbei noch eine Frau, die da 12 Jahre gelitten hat, noch geheilt. Wunderbar. Und sie vom Aberglauben zum echten Glauben geführt. Wunderbar, nebenbei. Ging alles auf. Wir haben das Ende der Geschichte. Aber die Jünger damals, die kannten das Ende noch nicht. Sie hatten noch nicht alle Fakten. Und so geht es uns doch oft auch. Wir sind mitten in einer Geschichte drin. Wir kennen das Ende noch nicht. Wir haben noch nicht alle Fakten. Und deshalb fragen wir uns oft, Gott, wo bist du? Wartest du? Wir haben nicht alle Fakten. Und ich sage das nicht einfach so schnell dahin. Ich habe diese Fragen auch oft. Gott, wo bist du? Müsste es nicht ein bisschen schneller gehen? Wo warst du? Hast du gewartet? In den letzten 3 Jahren war ich 2-mal an Beerdigungen von Menschen, die mir relativ nahe waren. Eine junge Frau war 10 Jahre jünger noch als ich, auf den Tag genau. Ich frage mich, Gott, das kann doch nicht in deinem Plan sein. Warum hast du da gewartet mit Eingreifen? Wir haben nicht alle Fakten. Aber ich glaube, wenn wir von der Ewigkeit auf diese Zeit hier schauen, in der wir im Moment drin sind, dann werden wir feststellen, dass unsere Panik, die wir im Moment haben, zu einem Gutteil auch Überheblichkeit ist. Arroganz. Ich möchte es auf den Punkt bringen. Wenn du hier sitzt und sagst, Gott, wieso wartest du? Hättest doch sollen und so. Dann sagst du mit anderen Worten, Gott, du bist der Schöpfer von Himmel und Erde, du hast auch mich geschaffen, du bist allwissend, du hast den totalen Überblick, aber bitteschön, ich weiß doch sehr viel besser, was das Beste für mich ist als du, oder? Das ist Arroganz. Wir meinen es besser zu wissen als Gott. Wir überheben uns über Gott. Und jetzt sage ich etwas ganz Gewagtes. Aber ich glaube, Gott muss manchmal unsere Arroganz wie herausprügeln aus uns, indem er wartet. Er sagt so, jetzt warte ich einfach mal, damit du merkst, du brauchst mich. Wir haben ja alles im Griff, meinen wir so schnell. Und Gott wartet. Aber ja, vielleicht bist du im Moment gerade sehr ungeduldig auch. Gott, wo bist du? Bist drauf und dran aufzugeben mit deinem Gott, der nichts mit dir hat? Ich möchte dir einfach eine Frage mitgeben, ganz vorsichtig. Könnte es sein, dass es noch irgendein Puzzlestück gibt, das du bis jetzt noch nicht entdeckt hast? Könnte es sein, dass du noch nicht alle Fakten hast? für dich gilt wie für Jairus: Fürchte dich nicht, glaube nur. Hab Vertrauen. Gott kommt nicht zu spät. Kommen wir noch zur letzten Szene. Da ist Jesus beim Kind. Er greift bei der Hand. Und er sagt: Talitha, komm. Noch spannend, was Jesus hier tut. Wir können uns einen schönen Tag vorstellen, Sonnenschein. Der Papi oder die Mami kommt zum Kind, macht so die Fensterläden auf, sitzt zum Kind, fasst es bei der Hand und sagt: Meitli, stand auf, es ist morgen. Etwa das macht hier Jesus. Talitha, das ist so ein Wort, übersetzt mit Mädchen, war ein aramäisches Kosewort. Man kann auch sagen, mein Schätzchen oder vielleicht Prinzessinli oder eben Meiteli. Komm, aufstehen, es ist Zeit. Jesus fasst die Hand des Kindes und führt das Kind durch den Tod ins Leben. Das ist das, was Gott mit uns macht. Er fasst uns bei der Hand und führt uns mal durch den Tod ins ewige Leben. Die Hand von Jesus. Weiß nicht, wie das bei dir war früher, du so klein warst und du konntest plötzlich die Hand des Vaters oder der Mutter wieder fassen, dann war doch wieder alles in Ordnung. Klar, vielleicht hattest du auch schwierige Eltern. Unsere Eltern sind alle nicht perfekt, das wissen wir. Vielleicht waren sie gar nicht da. Aber die Hand von Jesus, das ist eine perfekte Hand. Die lässt uns nie mehr los. Sie bringt uns durch die dunkelste Nacht sicher ans Ziel. Für ein Kind ist es das Schlimmste, so in der Dunkelheit und in der Menschenmenge, die Hand des Vaters oder der Mutter zu verlieren. Ich war mit Ben Skifahren vorletzte Woche, natürlich ohne Stöcke, oder? Ich muss ein bisschen schauen. So. Und dann anstehen beim Sessellift, war immer ein bisschen Kabarett, so ohne Stöcke. So. Und ich muss ihn dann halten und schauen, dass ich selbst nicht und so in die anderen hineinfahre. Viele Menschen, große Menge. Und dann wollte ich meine Nase putzen. Nasentuch in Führung noch geschnitzt. Der Ben: Papi, hör mich, kannst du auch mit deiner Hand Nase putzen? Ja, recht hat er. Hör mich. Vielleicht ist das genau dein Bedürfnis heute. Gott, hör mich. Halte mich. Als Jesus Christus am Kreuz war, hat er nämlich erlebt, dass seine Hand losgelassen wurde von seinem Vater, damit er unsere Hand nie mehr loslassen muss. Als Jesus am Kreuz starb, gab er seine Kraft, damit wir Kraft haben dürfen. Als Jesus starb, gab er sein Leben, damit wir in Ewigkeit leben dürfen. Vielleicht sitzt du jetzt heute hier und denkst: Ja, wo ist Gott? Ich möchte ermutigen, fass diese Hand wieder erneut. Drück ganz fest zu. Sag: Jesus, es tut mir leid. Habt ihr nicht vertraut in letzter Zeit? Und vielleicht genau in dieser einen Sache habe ich dir nicht mehr vertraut. Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jesus, ich möchte dir vertrauen, hilf mir zu vertrauen. Vielleicht gibt es auch etwas, wo du sagst: Da brauche ich dringend Hilfe. Ich möchte ermutigen, im Anschluss Gebet in Anspruch zu nehmen, mit unseren Gebetshelfern. Wir beten gerne mit. Dass Gott eingreift, dass er kommt, aber dir auch die Kraft schenkt zu warten, bis er eingreift. Ich möchte noch einmal zum Schluss sagen: Wenn wir zu Jesus kommen, dann erwartet er von uns oft mehr, als wir zuerst dachten. Wir können zu ihm sagen: Hilf mir, und er will unser ganzes Leben, wie von der Frau. Aber wenn wir zu Jesus kommen, dann bekommen wir auch mehr, als wir ursprünglich dachten. Ich möchte noch beten. Jesus, danke, vielen Dank, dass du dein Leben hingegeben hast für uns. Danke, dass du in diesem Moment da in der Geschichte gewartet hast, damit wir heute auch etwas lernen dürfen. Viele sagen, du kommst spätestens rechtzeitig. Und manchmal erleben wir das überhaupt nicht so. Das ist, wenn heute Menschen da sind, die genau in so einer Phase drin sind. Die erleben: Wo bist du? Jesus, schenke neu den Glauben. Ich bitte dich aber auch, dass du eingreifst. Jesus, danke, dass du uns immer mehr gibst, als wir ursprünglich dachten. Hilf uns zu warten.